Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
Mit Matthias Frieber. Schönen guten Abend. Es ist eine große Frage, die wir uns heute stellen. Taugt der Sport in einer immer zerrisseneren Gesellschaft zum neuen Kitt, zum neuen Thema, das Menschen zusammenbringen kann? Antworten darauf in einer knappen halben Stunde. Vorher widmen wir uns der Fußball-Bundesliga und dem Streit um die Fernsehrechte. Und wir schauen zur Krise der Welt-Anti-Doping-Agentur WADA nach den ARD-Enthüllungen über positiv getestete chinesische Schwimmer. Apropos Schwimmen, Sie hören auch eine frisch gebackene, dreifache Europameisterin von der Para-EM in Madeira. Das Ticket für die Champions League, das ist das lukrativste, das es gibt im deutschen Fußball, öffnet es doch die Tür zu vielen Millionen Euro Prämien und Fernsehgeld. In Leipzig stand heute das direkte Duell um den wichtigen Champions League Rang 4 an. Und RB gewinnt am Ende 4:1 gegen Dortmund. Thorsten vom Wege.
Mit 4:1 schlägt RB den BVB und macht damit einen großen Sprung Richtung sicherer Champions-League-Platz. Dortmund begann stark, scheiterte mehrfach am großartig haltenden Gulaschi im Leipziger Kasten, ging aber nach 20 Minuten dennoch verdient durch einen Kunstschuss von Sancho in Führung. Die aber hatte nur 2 Minuten Bestand, weil Openda auf der Gegenseite einnetzte. Der Treffer wurde minutenlang auf Abseits gecheckt, dann aber doch gegeben. Im Gegensatz zu einem Elfmeter für die Gastgeber 8 Minuten später, Schiri Aitekin nahm seine Entscheidung nach Videostudium zurück. Balceschko in der Nachspielzeit von Hälfte 1 zum 2:1 und Simakon unmittelbar nach dem Wechsel zum 3:1 trafen, bog die Partie dann in Richtung Leipzig ab. Die Gastgeber agierten anschließend clever, ließen wenig zu und blieben selbst kreuzgefährlich. Zu einem Überfluss musste Mats Hummels nach einer knappen Stunde verletzt vom Platz. Baumgartner, der schon im Hinspiel getroffen hatte, machte 10 Minuten vor dem Ende mit seinem Tor zum 4:1 dann alles klar. Leipzig zementiert damit Platz 4. Dortmund muss sich deutlich steigern, will die Mannschaft am Mittwoch in der Champions League gegen Paris bestehen.
Hören wir Leipzigs Trainer Marco Rose mit seiner Spielanalyse.
Ich glaube, dass wir einen schwierigen Start hatten. Großchance, die Piet gut gehalten hat. Den Sonntagsschuss, das tolle Tor und auch ein bisschen wenig Ballbesitz. Als wir das dann angefangen haben, besser zu machen. Und vor allen Dingen mit unserem Ausgleich, glaube ich, war es dann ab dem Moment eine absolute Topleistung in vielen Bereichen. Wir haben super verteidigt, wir haben super umgeschalten, wir haben viele gute Entscheidungen am Ball getroffen, haben noch ein paar Chancen mehr gehabt. Auch wenn wir noch 2, 3 zugelassen haben. Aber es war eine tolle Leistung heute.
Und auf der anderen Seite musste Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl auch das anerkennen, Leipzig war überlegen in diesem Spiel.
Naja, wir hatten vor dem Spiel die Hoffnung, dass wir das heute regeln, dass wir heute selber uns auf Platz 4 bringen. Und ich fand nochmal, wir haben das Spiel gut angegangen, aber über 90 Minuten hinweg ist es einfach zu wenig. So haben wir heute hier nicht mehr verdient. Das muss man klar so sagen. Und in vielen Bereichen war uns dann Leipzig auch überlegen.
Wie es in der Bundesliga insgesamt weitergeht mit den Bundesliga-Fernsehmillionen, das ist weiter ungewiss. Der Rechtestreit eskaliert von Tag zu Tag weiter und auch in der jetzt noch laufenden Rechteperiode muss die Liga Zahlungen an die Clubs zurückstellen. Piet Kreuzer über aktuelle Entwicklungen und den Blick nach vorne.
Im Juni gibt es für die Vereine in erster und zweiter Liga weniger Geld. Statt 127 Millionen Euro zahlt die Deutsche Fußballliga nur 47 Millionen aus. 80 Millionen fehlen. Sie werden von den Medienpartnern erst später ausgezahlt. Schon im April und auch im Mai können die Monatszahlungen an die Clubs nur durch DFL-Kredite in geplanter Höhe geleistet werden. Auch DAZN, das seit Beginn der Auktion der neuen Rechte mit der Liga im Clinch liegt, räumt ein, mit der DFL spätere Zahlungstermine vereinbart zu haben. Die anderen säumigen Zahler sind unbekannt. Vor diesem Hintergrund sind die aktuellen Streitigkeiten noch brisanter.
Man sollte im Sinne der Vereine schon versuchen, möglichst bald eine Lösung in dieser Streitigkeit zu finden,
sagt Wolfgang Holzhäuser. Von 2004 bis 2007 war der ehemalige Geschäftsführer von Bayer 04 Leverkusen selbst DFL-Vizepräsident, kennt die Liga immer noch sehr gut.
Denn die Vereine kalkulieren ja nicht für 1 oder 2 Spielzeiten, sondern in der Regel, so sollte es zumindest sein, auch mittel- und langfristig. Und es ist einfach unklug für die Vereine und für die DFL, wenn man das auf die lange Bank schieben müsste, was ja bei einer juristischen Auseinandersetzung wohl der Fall sein wird.
Eine schnelle Lösung ist derzeit aber nicht in Sicht. Der Streit zwischen DFL und DAZN eskaliert von Tag zu Tag weiter. Entzündet hatte sich alles bei der Vergabe des wichtigsten TV-Rechts der Liga. Das sogenannte Paket B umfasst 2/3 der Spiele, darunter den Samstagnachmittag. DAZN fühlte sich benachteiligt und wirft der Liga inzwischen auch eine mangelnde Reaktion auf die vorgebrachte Beschwerde vor. Juristische Schritte sind angekündigt.
Der Rechtsweg kann sich über Jahre hinziehen, beginnend mit einer Klage vor einem Schiedsgericht und möglicherweise über mehrere Instanzen vor deutschen Zivilgerichten, gegebenenfalls unter Einbeziehung des Europäischen Gerichtshofs.
Die Deutsche Fußballliga gibt sich nach außen gelassen. Die Angebote von DAZN seien nicht ausschreibungskonform und wurden deswegen bei der Vergabe nicht berücksichtigt, teilt die Liga mit. Man moniert eine fehlende Bankbürgschaft. Dass die inzwischen vorliegt, ändere nichts daran. Entsprechend der Regeln des Verfahrens sei das Paket an einen anderen Bieter vergeben worden. In einem DFL-Statement heißt es:
Sollte DAZN die Schiedsklage einreichen, ist die DFL für ein solches Verfahren gut aufgestellt. Die DFL erwartet im Sinne zügiger Prozess- und Rechtssicherheit, die im allseitigen Interesse liegt, dass alle Beteiligten einen Schiedsspruch als endgültig und abschließend akzeptieren.
Ein frommer Wunsch. Nach Deutschlandfunk-Informationen will sich DAZN aus der Ausschreibung für die anderen Pakete zurückziehen, solange das rechte Paket B dem Streamingdienst nicht zugesprochen wird. Schließlich habe DAZN über die Laufzeit von 4 Jahren rund 1,6 Milliarden Euro geboten. Nach eigener Aussage rund 300 Millionen Euro mehr als die Konkurrenz. Um den gordischen Knoten zu durchschlagen, schlägt Ex-Funktionär Wolfgang Holzhäuser einen Mediator vor.
Es muss sicherlich jemand sein, der auf beiden Seiten und allgemein eine ausgesprochene Autorität hat, Autorität ausstrahlt. Er muss aus der Materie kommen, hat eine Fachkompetenz besitzen und auch in der Lage sein zu vermitteln. Und da fällt mir ad hoc eben wirklich nur der Christian Seifert ein, der ja über viele Jahre auch sehr erfolgreich derartige Ausschreibungsverfahren begleitet hat. Ich glaube, der Christian Seifert wäre einer, der sowohl von DAZN als auch von DFL akzeptiert werden könnte und versuchen sollte, hier eine Beilegung des Streites herbeizuführen.
Bis 2022 war Seifert Liga-Chef, verantwortete auch die Vergabe der noch laufenden Rechteperiode. Inzwischen führt er mit Dein einen Streamingdienst für Sportarten abseits des Fußballs. Überraschend ruhig verhalten sich die Vereine aus Liga 1 und 2. Schließlich sind sie am meisten betroffen, denn die Einnahmen aus den Medienrechten sind wesentliche Bestandteile des Budgets. Es warten schwierige Wochen und Monate, sollte der Streit nicht gelöst werden.
Christian Seifert als Mediator, ein neuer Vorschlag im Bundesliga-Rechtestreit. Piet Kreuzer berichtete. Je nach Ausgang des DFB-Pokalfinals und der Europapokalspiele könnte sogar der Bundesliga-Achte nächstes Jahr noch europäisch spielen. Der FC Augsburg ist aktuell Achter, kassierte heute aber einen Dämpfer auf dem Weg dahin. Edgar Endres.
Für Augsburg war es wohl die eine Heimpleite zu viel im Kampf um die Europacup-Plätze, für Werther der wohl entscheidende Sieg, um die Klasse vorzeitig zu sichern. 30.660 Zuschauer, damit ist die Arena ausverkauft, erleben einen gebrauchten Augsburger Tag. Werther ist von der ersten Minute giftiger, ballsicherer und vor allem torgefährlicher. Trotzdem dauert es bis zur 52. Minute, ehe Schmidt das 1:0 macht. Duxch erhöht per Foulelfmeter 9 Minuten später auf 2:0 und in der 90. köpft Demont sogar noch das 3:0. Die Schwaben haben über das gesamte Spiel nicht eine zwingende Torchance. Damit knackt Werther die heimstarken Schwaben und gewinnen nach 5,5 Jahren mal wieder in Augsburg. Und das im 1000. Bundesliga-Auswärtsspiel der Vereinsgeschichte.
In 3 Wochen ist die Zeit von Christian Streich als Bundesliga-Trainer in Freiburg zu Ende, nach den fast 400 Spielen an der Seitenlinie. Sein vorletztes Bundesliga-Heimspiel heute verlor er an einem hektischen Nachmittag 1:2 gegen Wolfsburg. Florian Winkler.
Für Freiburg läuft es weiterhin nicht im eigenen Stadion. Der SC war in der ersten Hälfte gegen harmlose Wolfsburger absolut überlegen und kam zu zahlreichen guten Möglichkeiten. Doch erst VfL-Abwehrspieler Bornau bescherte die verdiente Breisgauer Führung mit einem Eigentor kurz vor der Pause. In der zweiten Halbzeit waren die Gäste deutlich verbessert, doch der Knackpunkt war die rote Karte nach einer guten Stunde für Freiburgs Sildia nach grobem Foulspiel. Die Wölfe danach aktiver und Arnold traf per sehenswertem Freistoß zum 1:1.
Im Endeffekt ist völlig egal, wer es macht oder wie es passiert. War super natürlich, dass ich so der Mannschaft helfen konnte.
Der Sportclub durfte noch einmal hoffen, doch Scholloi vergab einen Foulelfmeter in der 87. Minute. Der Ungar rutschte beim Schuss aus. Kurz vor dem Ende traf dann Lacroix mit einem 23-Meter-Traumtor zum 2:1-Sieg, der Wolfsburg einen wichtigen Erfolg im Abstiegskampf bescherte. Der SC bleibt auch im 7. Heimspiel in Folge sieglos.
Apropos baldiges Ende an der Seitenlinie. Jürgen Klopp hört ja als Trainer beim FC Liverpool auf. Nach dem 2:2 heute bei West Ham United dürfte er sich aber wohl nicht mit einem weiteren Meistertitel verabschieden.
Right, what you want about that, I don't think about it. It's just we have to win football games and let's see what that means in the end. That means
from now on. Schreiben Sie, was Sie wollen, sagte er auf der Pressekonferenz. Es gehe jetzt nur darum, Spiele zu gewinnen und dann sehe man am Ende, was dabei rauskommt. 84 Punkte sind noch drin für Liverpool. Es ist aber viele Jahre her, dass man mit 84 Punkten englischer Meister werden konnte. Apropos Punkte und Zählen. 35, das ist die Zahl, die Bayerns englischer Topstürmer Harry Kane jetzt schon auf seinem Konto hat. 35 Tore, denn heute gegen Frankfurt kamen 2 weitere dazu. Michael Küster.
Er ist und bleibt die Lebensversicherung des FC Bayern. Harry Kane trifft gegen die Frankfurter Eintracht doppelt und sorgt dafür, dass die Münchner mit einem äußerst positiven Gefühl am Dienstag gegen Real Madrid antreten können. Thomas Müller.
Wir kommen gerade aus einer positiven Phase. Natürlich, wir wissen auch, was dieses Jahr schon alles passiert ist. Aber wir sind jetzt nicht im siebten Himmel. Und trotzdem haben wir das Gefühl, dass wir aktuell auf dem Platz stehen und so eine Spur griffiger sind.
Griffig waren die Bayern gleich von Beginn an. Nach 8 Minuten traf Kane zum 1:0. Das zweite Tor lag mehrfach in der Luft. Mit dem ersten echten Torschuss glich Ekitike in der 23. Minute per feinem Schlenzer aus. Danach stand die Eintracht ein bisschen besser. Die Bayern waren aber vor allem in der zweiten Halbzeit die klar griffigere Mannschaft und trafen eben durch Kanes Foul-Elfmeter zur Entscheidung. Ein verdienter 2:1-Sieg auch für Thomas Müller.
Grundsätzlich, wenn wir gewinnen, sind wir zufrieden. Wenn es verdient war, dann sind wir noch zufriedener. Das war es auf jeden Fall. Ein bisschen ärgerlich, gerade aus Offensivsicht, ist, dass wir nur 2 Tore erzielt haben.
Und im Topspiel ist jetzt Halbzeit. Das erste Bundesliga-Heimspiel als deutscher Meister, Leverkusen und der Tabellendritte aus Stuttgart stehen sich gegenüber. Das 0:0 hat Armin Lehmann gesehen.
Das war schon ein ganz ordentliches Fußballspiel. Also es ging rauf und runter, aber wenige Torchancen, weil beide Abwehrreihen Leverkusen ja mit 20 Gegentoren überragend in der Defensive in dieser Saison, weil beide Abwehrreihen sehr gut standen, wenig zuließen. Am Ende hatte Leverkusen 2 gute Chancen durch Frimpong und Grimaldo und die dickste vielleicht sogar für Stuttgart durch Guirassy, dessen Kopfball aus 5-6 Metern ging hauchzart am rechten Torpfosten vorbei. Ansonsten fehlte es so ein bisschen an der Präzision beider Teams im Spiel nach vorne. Zu viele kleine Schnitzer und deshalb ebenso wenige Torchancen und noch gar keine Tore. Zur Pause 0:0.
Wir schauen jetzt an dieser Stelle in die Ukraine. Seit gut 2 Jahren tobt der Krieg dort. Die Lage ist in vielen Städten immer noch dramatisch. Im Sommer wird die ukrainische Fußballnationalmannschaft hier in Deutschland bei der EM antreten. Viele Spieler haben das Land aber verlassen und engagieren sich aus dem Ausland für die Zukunft ihrer Heimat. Konstantin Eckner erzählt uns diese Geschichte.
Bei der Fußball-Europameisterschaft der Männer im Juni und Juli wird auch die Ukraine vertreten sein. Das Nationalteam, trainiert von Stürmerlegende Sergei Reprow, konnte sich trotz der widrigen Begleitumstände qualifizieren. Auch der Ligabetrieb wurde von den ukrainischen Clubs vor einer Weile wieder aufgenommen. Mittlerweile sind sogar Fans zurück in den Stadien. Aber natürlich ist angesichts der militärischen Kämpfe zwischen der Ukraine und Russland nichts normal im Land.
Seit Beginn des Krieges haben sich fast alle ukrainischen Fußballstars, speziell auch die, die im europäischen Ausland spielen, auf die eine oder andere Weise engagiert.
Sagt Juri Konkewitsch, ein Sportjournalist aus Lutsk im Nordwesten der Ukraine.
Das kann durch generelle Sammelaktionen oder auch durch private Spenden erfolgen. Beispiele sind Oleksandr Sinchenko, Andriy Yarmolenko, Mudrik, Roman Yaremchuk, Ruslan Malinovsky. All diese Spieler geben Geld, sehr große Spenden.
Eine Gruppe von insgesamt 11 Fußballern, die mehrheitlich gut bezahlte Stars in England sind, unterstützen 12 ukrainische Familien. Ihre Angehörigen waren Fußballfans und sind während des Krieges ums Leben gekommen. Zur Gruppe der Fußballer gehört unter anderem Ilya Zabarny vom englischen Erstligisten Bournemouth. Er wurde kürzlich wie folgt in der Tageszeitung The Times zitiert.
Ich war damals in Kiew, als alles begann. Ich weiß, wie es ist, wenn der Alarm ertönt und man muss an einen sicheren Ort flüchten. Ich weiß, wie beängstigend das für jeden ist. Also, was kann ich am besten für mein Land tun? Ich habe darüber nachgedacht, zurückzukehren, um selbst zu kämpfen. Ich könnte eine Waffe nehmen und lernen zu kämpfen. Ich könnte sagen, ich möchte nicht mehr Fußball spielen. Aber nein, ich muss weiterhin spielen. Das ukrainische Volk braucht mich, damit ich der Welt erzähle, was geschieht.
Andere prominente Fußballer halten sich weiterhin in der Heimat auf und sind tagtäglich mit dem Krieg konfrontiert. Auch sie bleiben häufig nicht tatenlos, wie Journalist Juri Konkewitsch berichtet. Ein Paradebeispiel für ihn sei Oleksandr Kucherenko von Veres Rivne.
Als der Krieg ausbrach, spielte er für Ingolets, ein Team im Zentrum der Ukraine. Es war ein anderes Team. Sascha wurde in Slawiansk geboren. Das ist in der Donetsk-Region. Seine Eltern leben immer noch dort. Vom ersten Kriegsmonat an organisierte er humanitäre Lieferungen in den Osten der Ukraine. Dann wurden auch Autos und Dinge fürs Militär in den Osten geliefert. Er spielt in der Tat in der ukrainischen Premier League. Er trainiert und hilft zugleich der Armee und Zivilisten. Er reist jeden Monat mit seiner Mission in den Osten der Ukraine.
Auch in Deutschland sind mehrere ukrainische Profifußballer aktiv, darunter Ivan Ordets, Verteidiger vom VfL Bochum. Beim Viertligisten 1. FC Bocholt spielt Bogdan Schubin. Er stammt aus Donezk und kam 2015 nach Koblenz, wo die Familie seiner Mutter gelebt hat.
Ja, da hat es ja auch mit Krieg angefangen, da noch mit Donetsk und so. Und wie gesagt, die Familie von meiner Mutter war schon hier. Und ja, wir fanden halt besser, dass wir direkt mal umziehen.
Sagt der 21-Jährige, der vor seinem Wechsel zu Bocholt in der Jugend von Schalke 04 aktiv war. Aus Schubins Sicht können Fußballer wenig bis gar nichts an der Kriegssituation ändern.
Man kann halt so die Leute aufmerksam machen, wegen der Reichweite so. Aber mehr kannst du jetzt auch nicht machen. Ist halt die Politik-Sache.
Ähnlich würde es sich auch mit Blick auf die anstehende Europameisterschaft verhalten.
Natürlich, wenn man bei Europameisterschaft mitmacht und da auch sich gut zeigt, kann es viele Menschen freuen, so aus der Ukraine. Aber ändert trotzdem nichts an der Sache.
Etwas mehr Gewicht misst Juri Konkewitsch dem großen Turnier in Deutschland bei. Er sagt,
we know that now people...
Wir wissen, dass die Leute wieder sagen werden, dass sich Sport bzw. Fußball außerhalb des Politischen aufhält. Man soll Fußball nicht in die Politik bringen. Aber wir wissen, dass es für uns, für die Ukrainer, eine Chance ist, mehr Aufmerksamkeit für den Krieg und die Tötungen, die jeden Tag in der Ukraine geschehen, zu erzeugen. Und der ukrainische Fußball, wie die gesamte Nation, braucht aktuell Siege. Und wir müssen in Deutschland sein.
Needs victories now, and we need to be in Germany.
Abseits der großen Bühne geht der alltägliche Kampf in der Ukraine weiter, obwohl gerade die hochbezahlten Fußballer im Ausland wegschauen und ihre relative Sicherheit genießen könnten, sind die meisten auf die eine oder andere Weise involviert.
Konstantin Eckner berichtete. Von Ivan Ordets haben wir gerade schon gehört. Gestern stand er mit Bochum auf dem Platz. Das 3:2 gegen Hoffenheim für die Bochumer um Trainer Heiko Butscher. Extrem wichtig auf dem Weg zum Klassenerhalt.
Ich war einfach nur erleichtert, weil die Dramatik, die war schon Wahnsinn. Da war alles drin, was man eigentlich dann wirklich nicht wünscht unter dem Druck, unter dem wir standen. Uns war klar, dass das ein unfassbar wichtiges Spiel ist. Wir werden jetzt nicht denken, ja, jetzt haben wir einen großen Schritt gemacht. Es ist noch überhaupt nichts passiert, aber wir nehmen Selbstvertrauen mit.
Auf jeden Fall steht Bochum jetzt erst einmal wieder über dem Strich bis zum Spiel Mainz gegen Köln morgen. Volles Vertrauen in die WADA, das ist die Überschrift. Volles Vertrauen hat IOC-Präsident Thomas Bach. Die Anschuldigung gegen die Welt-Anti-Doping-Agentur wiegen schwer. Haben die obersten Dopingaufklärer etwa positive Proben vertuscht? Das IOC sagt heute, man vertraue darauf, dass alle Vorschriften befolgt wurden und dann gäbe es auch keinen Grund, die Sportler von Paris auszuschließen. Die ARD-Recherchen über 23 positive chinesische Schwimmer schlagen weiter Wellen, vor allem in den USA, wo sich die dortige Anti-Doping-Agentur zum Gegenspieler aufbaut. Jürgen Kalver berichtet.
Die Enthüllungen über den Dopingfall, in den 23 chinesische Schwimmer verwickelt sind, machten vor einer Woche rasch weltweit die Runde. Nicht nur dort, wo die Sportart einen besonderen Stellenwert hat, wie in Australien.
Let's get more now on our top story, the confirmation by World Anti-Doping Agency that 23 Chinese swimmers had tested positive for the banned substance trimetazidine.
Selbst in Indien sorgte das Thema für Aufsehen. Was die ARD-Doping-Redaktion und die New York Times gleichzeitig publiziert hatten, sei schockierend.
A new controversy has emerged, shaking up the Chinese sporting system once more. Reports have now emerged that of a shocking incident that happened leading up to the Tokyo Olympics.
Athleten wie der britische Schwimmer James Guy reagierten fassungslos. Er hatte vor Jahren Rennen gegen den überführten Doper Sun Yang verloren, der das gleiche leistungsfördernde Herzmittel namens Trimetazidin genommen hat.
So etwas nervt. Aber noch mehr bin ich frustriert über die WADA.
Der vertrauen wir, dass sie ihre Arbeit macht.
We trust WADA to do that job.
Am Donnerstag meldete die Londoner Times, dass britische Schwimmer, die in Tokio am Start gewesen waren, eine Sammelklage gegen die Welt-Anti-Doping-Agentur erwägen. Sie, die seit 25 Jahren immer wieder zeigt, dass sie ihre Arbeit nur dann gezielt vorantreibt, wenn Whistleblower und hartnäckige Journalisten für öffentlichen Druck sorgen, reagierte ungewohnt schnell. Sie hielt am Montag eine Videopressekonferenz ab, in der der polnische WADA-Präsident Witold Bańka standfest behauptete, von Doping könne gar keine Rede sein. Dies sei ein Fall von Umweltkontamination. Die Athleten seien unschuldig und keine Betrüger.
Today we are taking here about a case of environmental contamination that involves innocent athletes and not a doping case involving cheaters.
Weshalb man sich bei der Organisation trotzdem nicht an die selbstgesetzten Verhaltensmaßregeln hielt und die chinesische Anti-Doping-Agentur nicht mit einem Gang zum obersten Sportgerichtshof Cass in Lausanne in Zugzwang brachte, klang aus dem Mund des Hausjuristen Russ Wenzel nach einem Zirkelschluss. Die Erklärung wirkt nur so lange nachvollziehbar, wie seine Prämissen nicht angefochten werden. Der renommierte amerikanische Sportrechtler Howard Jacobs, der schon häufig Athleten verteidigt hat und die Dopingstatuten bestens kennt, mag nicht über die Hintergründe spekulieren, aber er betonte gegenüber dem Deutschlandfunk, dass die Organisation ihre eigenen Regeln nicht eingehalten hätte, was Verdacht erregt.
Wir wissen, dass es keine Anhörung gegeben hat. Die Indizien wurden von keinem unabhängigen Gericht abgewogen und entschieden, was wahrscheinlich wahr ist und was nicht. In Fällen, in denen wir Schiedsverfahren anstrengen und beweisen mussten, dass Fleischkontamination die Ursache war, wurde unabhängig von der Frage nach einer Strafe zunächst immer festgestellt, was Artikel 2.1 des Welt-Anti-Doping-Codes besagt. Vorhandensein einer verbotenen Substanz ist ein Verstoß. Der Sportler haftet für das, was sich in seinem Körper befindet. Außer er kann beweisen, dass die Substanz ohne sein Verschulden in seinen Körper gelangt ist. Der WADA-Code besagt außerdem, dass die Ergebnisse eines Wettkampfes annulliert werden müssen, wenn die fraglichen Urinproben dort genommen wurden. Da gibt es keinen Ermessensspielraum. Und so etwas muss öffentlich bekannt gegeben werden.
Ähnlich hatte sich in dieser Woche bereits Travis Tygart im amerikanischen Fernsehen geäußert. Der Chef der US-Anti-Doping-Agentur USADA, der einst Lance Armstrong zur Strecke gebracht hatte, ging so weit und beschuldigte die chinesische Anti-Doping-Agentur Chinada der Vertuschung. WADA hatte einfach mitgemacht.
They didn't find a violation, they didn't announce a violation, they didn't disqualify the athletes from the event at which they tested positive. That's a cover-up by the Chinese Anti-Doping Agency and WADA went along with it.
Rahul Gupta, der oberste Vertreter der Abteilung der amerikanischen Regierung, die sich um nationale Drogen- und Arzneipolitik kümmert, hatte bereits am Montag eine unabhängige Untersuchung des Vorfalls verlangt und er hatte signalisiert, dass er das Thema auf einer internationalen Sportministerkonferenz zur Sprache bringen werde, die vor wenigen Tagen in Washington stattfand. Ehe es dazu kommen konnte, gab die WADA bekannt, dass man den Schweizer Eric Cottier mit einer Untersuchung beauftragt hatte. Der Schritt, den ehemaligen Generalstaatsanwalt des Kantons Waadt einzuschalten, dürfte erst einmal den öffentlichen Druck aus dem Kessel nehmen. Dass die Resultate noch vor Beginn der Spiele in Paris feststehen werden, ist unwahrscheinlich. Dort werden voraussichtlich mehrere der 2021 positiv getesteten Schwimmer an den Start gehen. Es fällt schwer, das als etwas anderes als Schönfärberei zu betrachten, sagte Travis Tygart. Das Ganze ist eindeutig bereits vorgekocht.
Berichtet Jürgen Kalber. Inwieweit die Enthüllung auch bei der deutschen Schwimmmeisterschaft mit Olympiaqualifikation in Berlin eine Rolle spielen, das besprechen wir gleich mit ARD-Reporter Alexander Bleik. Aber jetzt erst einmal der Blick auf heute und zur Frage, was die bemerkenswertesten Leistungen an diesem Samstag waren.
Das bemerkenswerteste Ergebnis ist die Weltjahresbestzeit von Lukas Mertens über 200 Meter Freistil. Der hatte schon im Vorlauf heute Vormittag angedeutet, dass er in unglaublich guter Form ist, auch nach seinen Erfolgen gestern und vorgestern. Und er gewann in 1:44:14, eine ganz überlegene Sache für ihn. Und am Ende, wie gesagt, die schnellste Zeit dieses Jahres. Und damit ist er natürlich auf dieser Strecke auf einmal im Kreis der Medaillenkandidaten für Paris.
Das ist ihm ja schon auf einer Strecke so gegangen, über die 400 Meter, als er den Weltrekord angekratzt hat von Paul Biedermann. Mit Blick auf Olympia, wie präsentieren sich die deutschen Schwimmer?
Ja, ich glaube, mit viel, viel Licht und ein bisschen Schatten, so muss man es wohl sagen. Insgesamt haben sich jetzt 14 Sportlerinnen und Sportler direkt qualifiziert für Einzelstarts bei den Olympischen Spielen. Wenn wir mal auf die potenziellen Medaillenkandidatinnen und Kandidaten schauen, dann reduziert sich das natürlich ganz, ganz deutlich. Lukas Mertens ist an erster Stelle zu nennen, über die 200 Meter Freistil und auch über die 400 Meter Freistil. Dazu natürlich Angelina Köhler, die Berliner Schmetterlingsspezialistin, die wurde ja Weltmeisterin im Februar, hat das hier voll raus aus dem Training geschwommen. Sehr, sehr locker, gehört da sicherlich auch zu dem Kreis der Medaillenaspirantinnen. Und Isabel Gose, die Langstreckenspezialistin aus Magdeburg, gewann heute souverän die 200 Meter Freistil in neuer persönlicher Bestzeit. Aber über die 400 Meter und die 800 Meter und am Ende die 1500 Meter Freistil, da hat sie bessere Chancen und gehört auf jeden Fall auch zu den Medaillenkandidaten.
Apropos China, wie groß werden die Enthüllungen der ARD und die Dopinganschuldigungen diskutiert bei den deutschen Meisterschaften?
Sie waren das Gesprächsthema der ersten Tage. Alle Nationalmannschaftsschwimmer, mit denen wir uns hier unterhalten haben, haben sich aufgeregt, das kann man, glaube ich, so deutlich sagen, über die Haltung der WADA, diese positiven Kontrollen nicht weiter verfolgt zu haben und den Ausführungen des chinesischen Verbandes und natürlich auch des chinesischen Polizeiapparats einfach so Glauben zu schenken. Da würde mit zweierlei Maß gemessen, auch Lukas Mertens, den wir eben schon genannt haben, sagte, Mensch, ich bin gestern hier noch um 23 Uhr, hat es bei mir geklopft an der Hotelzimmertür und es kam welche rein und ich wurde erneut kontrolliert. Und wenn in anderen Ländern dann positiven Kontrollen nicht zu Sanktionen führen, dann fühlt man sich doch sehr, sehr, er hat das Wort genannt.
Einschätzung von Alexander Bleik von der Schwimm-DM in Berlin. Wir haben vor der Sendung miteinander gesprochen. Auf Madeira suchen die Paraschwimmer in dieser Woche ihre Europameister und eine räumt aus deutscher Sicht besonders ab. Gina Böttcher mit bisher 3-mal Gold. Heute hat sie noch eine weitere Chance. Vor der Sendung wollte ich von ihr wissen, ob das ein Traum für sie ist, wie diese Woche verläuft.
Auf jeden Fall, weil ich damit nicht gerechnet hätte. Die letzten Jahre hatte ich immer Bronze und Silber gewonnen auf 2 oder 3 Strecken. Und dass es jetzt dieses Jahr zu 3-mal Gold sogar gereicht hat, hätte ich in meinem Leben nicht gedacht. Aber das zeigt sich, dass das ganze Training sich gelohnt hat und wofür ich gearbeitet habe, sich ausgezahlt hat.
Sind Sie mit einem bestimmten Ziel hingereist zu den Europameisterschaften?
Ich wollte eigentlich nur Bestzeiten schwimmen. Also die Zeiten von der WM letztes Jahr toppen. Habe ich auch geschafft in 2 Strecken bisher. Und mehr hatte ich jetzt eigentlich nicht als Ziel, aber dass es jetzt so gut läuft, kann ich sehr zufrieden sein.
Ist das schon bei Ihnen angekommen? Können Sie uns ein bisschen mitnehmen, was da gerade bei Ihnen los ist nach 3 Goldmedaillen?
Nee, also ganz realisiert habe ich es, glaube ich, noch nicht. Das kommt hoffentlich dann, wenn ich zu Hause bin. Aber es ist eine sehr, sehr schöne Zeit hier und ich bin sehr dankbar, das so erleben zu dürfen.
Gibt das möglicherweise auch einen größeren Schub für Ihr Selbstvertrauen?
Auf jeden Fall. Also ich bin eh schon durch den Sport viel selbstbewusster geworden und ich will jetzt nicht sagen, dass die 3 Goldmedaillen was ändern, aber ich bin durch den Sport allgemein selbstbewusster geworden, ja.
Jetzt steht noch ein relativ großes, wenn nicht das größte Ereignis an, die Paralympics und Paris. Ändert das irgendetwas an Ihrer Herangehensweise, dass Sie jetzt 3 Europameistertitel mitbringen?
Ich werde eigentlich genauso weiter trainieren. Noch ein bisschen spezialisierter auf meine 2 Hauptstrecken, 50 Rücken und 150 Lagen trainieren. Aber es ist auf jeden Fall mehr Selbstvertrauen da und ich weiß, wo ich stehe und hoffe, dass ich das in Paris auch so zeigen kann.
Hat das jetzt Ihre Vorfreude vielleicht noch ein bisschen vergrößert, dass Sie wissen, dass Sie international nicht nur konkurrenzfähig sind, sondern auch Titel gewinnen können?
Auf jeden Fall. Also ich habe mich nie so weit vorne gesehen, aber jetzt nach der EM hoffe ich auf eine Top 3 in Paris.
Es gab einen Artikel nach Ihren 3 Goldmedaillen, den habe ich gelesen und nach der Überschrift bin ich ein bisschen in Stocken geraten und habe dann die ganze Geschichte mir nochmal durchgelesen. Die Überschrift heißt, die haben Sie möglicherweise zur Kenntnis genommen, Verstoßen zum Gold-Hattrick. Das ist eine ziemlich krasse Überschrift.
Ja, ich habe noch gar nicht gelesen. Auf welches Ereignis ist es genau
bezogen.
Der Artikel bezieht sich darauf, dass Sie eine relativ bewegende Geschichte hinter sich haben. Wir erfahren, dass Sie ohne Unterarme und Unterschenkel zur Welt gekommen sind und dass das für Ihre leiblichen Eltern damals zu viel war.
Genau. Also ich weiß auch nicht viel darüber. Ich weiß nur, dass sie das nicht so erwartet hätten und mich daraufhin, also nicht wussten, wie sie mit mir umgehen sollen und mich daraufhin in eine Pflegefamilie kommen lassen haben. Und ich seit da an in Pflegefamilien aufgewachsen bin. Und nach einem halben Jahr bin ich in meine jetzige Pflegefamilie gekommen, wo ich auch immer noch wohne.
Inwieweit hat Ihnen der Sport und das Schwimmen immer Halt gegeben?
Weil ich relativ spät angefangen habe, vor 7 Jahren jetzt erst, hat es eigentlich gar nicht so viel damit zu tun. Aber da ich glaube, ich bin einfach von Natur aus sehr, wie sage ich das, auf mich selbst gestellt. Und
Sie können sich durchsetzen.
Weiß mit Dingen umzugehen und sehe das jetzt nicht so als schlimm an und lebe damit gut.
Also jetzt sind es 3-mal EM-Gold. Sie haben schon gesagt, das gibt Ihnen möglicherweise auch was für Ihr Selbstvertrauen. Aber es dürfte ja insgesamt, wenn Sie diese Herangehensweise haben, nicht allzu viel ändern mehr an der Art und Weise, wie Sie auch Sport verstehen, oder?
Genau. Eigentlich wird sich nichts ändern. Ich werde genauso weitermachen und schauen, was in Paris dann auf mich zukommt und ich abschneiden werde.
Und wie wäre es, wenn da eine Medaille bei rauskommt?
Sehr gut. Also ich mache mir keine Hoffnungen, aber ich trainiere dafür und hoffe, dass am Ende gute Zeiten dabei rauskommen und ich damit was bewegen kann.
Paraschwimmerin Gina Böttcher nach 3-mal Gold auf Madeira und mit dem Blick nach vorne zu den Paralympics in Paris. Jetzt beschäftigt uns in Sport am Samstag eine große Frage. Die Gräben in der Gesellschaft werden tiefer. Das Leben der Menschen immer individueller. Viele alte Gewissheiten sind heute nicht mehr sicher. Nehmen wir nur ein Beispiel. Die Kirchen geben immer weniger Menschen hier in Deutschland Heimat. Aber was verbindet unsere Gesellschaft noch? Was ist der Kitt? Hat der Sport dazu die Kraft, der neue Kitt einer zerrissenen Gesellschaft zu werden? Das wollte ich von Henk-Erik Meyer wissen. Er ist Professor am Institut für Sozialwissenschaften des Sports an der Uni Münster.
Da wäre ich sehr skeptisch. Also ich glaube, dass diese dynamischen Veränderungen, die die Gesellschaft als Ganzes betreffen, auch den Sport erreichen. Und wir haben große Veränderungen im Hinblick auf Freizeitorientierung, Freizeitverhalten. Es gibt aber auch eine unterschiedliche kulturelle Resonanz von Sportarten. Also ich glaube, im Großen und Ganzen auch der Sport wird sich verändern. Und ob er den fehlenden Zusammenhalt oder den fehlenden Kitt dieser anderen sozialen Bereiche kompensieren kann, das wage ich zu bezweifeln.
Aber ist er nicht vielleicht sowas wie das letzte, sagt man immer so schön, letzte verbliebene Lagerfeuer der Gesellschaft, wenn dann mehrere 10 Millionen Menschen bei Länderspielen vor dem Fernseher sitzen, bei der Europameisterschaft, wenn Olympische Spiele immer noch viele in den Bann ziehen, wenn auch Jugendliche und Kinder davon begeistert sind?
Ja, also diese Metapher vom letzten Lagerfeuer, die ist natürlich richtig. Also gerade im Zusammenhang mit Großsportereignissen schafft es der Sport, große Zuschauermassen anzuziehen. Aber das ist eben nur selektiv und nur während dieser kurzen Frist, wo Sport und diese nationale Repräsentationsfrage des Sports in den Vordergrund rückt. Und ansonsten glaube ich, dass davon nur wenig alltagstaugliche Wirkung ausgehen.
Aber gibt es nicht sowas wie ein Bewusstsein, dass Bewegung, dass Sport etwas Gutes ist und das funktioniert über alle Generationen hinweg und auch über Sprach- und Kulturbarrieren?
Da haben Sie vollkommen recht, das ist tatsächlich so. Die Frage ist aber, was meinen wir eigentlich mit Bewegung? Das hat sich verändert in den letzten Jahren. Also es ist ja dieser traditionelle Vereinssport. Viele Leute sind informell aktiv, betreiben andere Bewegungsaktivitäten als den klassischen Wettkampf oder Leistungssport. Also es ist vollkommen richtig, es gibt ein stärkeres Bewusstsein für die Bedeutung von Aktivität und von Bewegung. Aber das sucht sich ganz andere organisatorische Form oder Ausdrucksweise.
Damit spielen Sie auch ein bisschen auf das ein, was wir als Vereinskultur gerade hier in Deutschland kennen. Passt ja vielleicht auch zu einer anderen Debatte, zu dem immer stärker werdenden Gefälle zwischen Stadt und Land. Also auf dem Land gibt es noch mehr verfestigte Vereine als in der Stadt. Aber trotzdem ist da nicht irgendwas da, worauf man sich einigt in der Gesellschaft, was das Thema Sport und Selbstsporttreiben angeht?
Also ich glaube, abgesehen von der Einsicht, dass Sport und Bewegung tatsächlich wichtig sind für die individuelle Gesundheit, glaube ich das eher nicht. Also Sie haben es schon angesprochen, in dörflichen Gebieten spielt der Sportverein eine große Rolle. Der ist tatsächlich so der Träger von lokaler Identifikation. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, in der Großstadt gibt es ganz andere Freizeitangebote. Also durch die Individualisierung suchen sich Menschen ganz andere Freizeitaktivitäten und Formen. Und ob sie am Ende dann wieder in den Sportverein zurückfinden, das ist doch mehr als fraglich in so einer pluralistischen und individualistischen Gesellschaft.
Aber hat nicht der Sport das Zeug dazu, in irgendeiner Art und Weise trotzdem sowas Verbindendes zu werden? Also ich will nur mal die sehr emotionalen Debatten um die sogenannte Leitkultur, Stichwort CDU, ansprechen. Könnte nicht der Sport so eine eigentliche Leitkultur auch werden, wenn man es versucht, in die Zukunft zu denken?
Ja gut, also dieser Begriff der Leitkultur ist ja schon extrem kontrovers. Ich glaube, wo man wirklich gesehen hat, dass der Sport so eine verbindende Funktion haben kann, ist tatsächlich dieses Sommermärchen von 2006. Da haben sich die Deutschen eine schöne Geschichte über sich selbst erzählen können. Als weltoffenes, tolerantes Land, das andere gern aufnimmt, sie gut unterhält, nicht durch aggressive Fremdenfeindlichkeit auffällt und insgesamt auch viel lockerer ist, als man sich das vorstellt und gleichzeitig so ein Großsportereignis effizient organisieren kann.
Davon träumt der DFB ja jetzt wieder.
Das kann ich auch vollkommen nachvollziehen. Also das Sommermärchen ist ja deshalb in Erinnerung so eine tolle Geschichte, weil die Deutschen mitgekriegt haben, dass sie im Ausland sehr viel positiver wahrgenommen worden sind, als sie das eigentlich dachten. Das hat also eine neue Selbstgewissheit gebracht.
Verklärt man das vielleicht auch aus der heutigen Sicht ein bisschen? Es gibt ja auch durchaus Studien, die sagen, das war vielleicht in der medialen Wahrnehmung so, aber wirklich konkret ist da nicht so viel von übergeblieben.
Ja, konkret ist da vielleicht nicht so viel von übrig geblieben, aber wir haben in einigen Untersuchungen gesehen, also so im internationalen Nation Branding Index, dass diese Ereignisse tatsächlich zu einer sehr positiven Wahrnehmung von Deutschland in der Außenwelt geführt hat. Und das ist ein bleibender Effekt. Und ich glaube auch diese Erfahrung, die damals so die Leute so getragen hat, von Gemeinsamkeit, von Fröhlichkeit, von Zusammenhalt, das ist doch eine schöne, vielleicht auch verklärte Erinnerung, aber das kann eben die Basis sein für so eine Geschichte, die man sich selbst erzählt. Also eine positive Geschichte über die eigene Nation, über das eigene Land und den Zusammenhalt.
Jetzt sagen ja die Verantwortlichen, sie träumen von einer Art gesellschaftlichen Neuanfang durch das Turnier, aber das Land 2024 ist ein anderes als 2006. Wir haben ja inzwischen nicht mehr wegzudiskutierende Gräben, politisch und gesellschaftlich.
Diese Gräben sind nicht wegzudiskutieren. Die wird man auch durch so ein Großsportereignis nicht einfach überwinden können. Wir haben auch gesehen, in den letzten Jahren ist der Fußball eben auch selbst zum Objekt polarisierender Debatten geworden. Das heißt also, allein die Hoffnung darauf zu setzen, dass die Euro 2024 einen gesellschaftlichen Neuanfang ermöglicht, das ist, glaube ich, naiv aus meiner Sicht.
Ich würde Sie gerne noch auf einen anderen Punkt ansprechen, auf die Sprache des Sports, die ja vielleicht auch über kulturelle und sprachliche Barrieren hinweg verstanden wird. Bei schwierigen Themen bemüßigen sich auch Politiker immer der Fußballsprache. Vielleicht ein Beispiel rausgegriffen, Olaf Scholz in einer seiner Reden sprach von You'll Never Walk Alone und wollte sagen, die Regierung steht an der Seite der Menschen. Das versteht man ja einfach.
Das versteht man. Und es gibt schon, also ich glaube, seit 20 Jahren die Einsicht, dass Politiker gern zu Sportmetaphern greifen, um so Volksnähe zu signalisieren und an diese Emotionalität zu appellieren. Die Sprache des Sports ist einzigartig, aber sportliche Metaphern verdecken eben auch die triste politische Realität. Und ich glaube, man kann die Menschen mit diesen Metaphern nur eine Weile einfangen. Und da muss man tatsächlich auch politische Ergebnisse liefern.
Also es ist ein oberflächlicher kommunikativer Trick.
Es ist ein oberflächlicher kommunikativer Trick, der kurzfristig erfolgreich ist, weil er diese emotionale Komponente hat.
Dann lassen Sie mich zum Schluss das nochmal versuchen zusammenzufassen. Sie glauben also, wenn man an Sport an sich denkt, an das Versammeln hinter Fußballmannschaften oder dergleichen mehr, hat das nicht das Potenzial zu sagen, das ist etwas, wo wir alle irgendwie mitgehen können, so wie es vielleicht vor 50, 60 Jahren andere Themen in der Gesellschaft waren?
Ich glaube schon, dass im Rahmen dieser Großsportereignisse Menschen so diese intensiven Zugehörigkeitsgefühle haben. Das sind einzigartige Gelegenheiten, wo man tatsächlich sowas wie Zusammenhalt auch durch das Public Viewing mal physisch erfahren kann. Aber wir wissen aus der Forschung, das hat eben nur eine kurzfristige Wirkung und das überträgt sich nicht lange in den Alltag. Also ich glaube schon, dass der Sport gerade im Zuge dieser Großsportereignisse diese intensiven Zugehörigkeitsgefühle wecken kann. Und die werden auch als sehr intensiv erlebt. Aber das ist halt nicht alltagsprägend. Also für die allermeisten Menschen ist Sport keine alltagsprägende Angelegenheit.
Also wird es nicht dazu kommen, dass wir vielleicht in einigen Jahrzehnten sagen, so wie man jetzt immer sagt, Deutschland ist das Land der Autobauer oder welche anderen Metaphern es da sonst gibt, Deutschland ist ein Sportland, das wird man in 20, 30 Jahren nicht sagen?
Also ich als Sportwissenschaftler hoffe natürlich, dass man sagt, Deutschland ist ein Sportland, weil Deutschland tatsächlich ein Sportland ist, nach wie vor. Und ich hoffe, dass sich das weiter tradiert. Aber die Gesellschaft verändert sich, es gibt große dynamische Trends, die vielleicht auch den Sport negativ beeinflussen können. Insoweit bleibt die Hoffnung, ob sich das materialisiert, werden wir beide ja sehen.
sagt Professor Henk-Erik Meyer vom Institut für Sozialwissenschaften des Sports an der Uni Münster hier bei uns im Deutschlandfunk. Wir schauen nach Ungarn. Bei der Ruder-Europameisterschaft in Szeged stand heute das Finale im Männerachter an. Eine richtige Bewährungsprobe auf dem Weg nach Paris. Und die wurde bestanden, berichtet Jan Dittjogeit.
Wenn eine Fußballmannschaft eine deutlich bessere zweite als erste Halbzeit gespielt hat, wird der Trainer hinterher gerne gefragt, was haben sie denn bloß in der Halbzeit gemacht? Und was hat Achtertrainerin Sabine Tschege gemacht zwischen einem vermurksten ersten Rennen und Platz 2 im Finale?
Ja, wir sind mal ehrlich miteinander umgegangen.
Der vierte Platz am Donnerstag im ersten EM-Auftritt war ein Wirkungstreffer, der nicht ohne Konsequenzen bleiben konnte. Das war nötig, so Schlagmann Hannes Ozig.
Da sind schon direkte, ehrliche Worte gefallen. Da mussten wir auch ein bisschen natürlich gegenseitig einstecken. Aber das Gute ist, eine funktionierende Mannschaft kann das ab und zeigt am nächsten Tag die richtige Reaktion.
Und was für eine. Von Anfang bis zum Ende war der Deutschlandachter richtig gut. Und zwar so gut, dass Schlagmann Ozig zwischendurch gezweifelt hat, ob Steuermann Jonas Wiesen da wirklich die Wahrheit sagt.
Es war total geil, wie Jonas dann auf der Streckenhälfte auch sagte, so, wir sind jetzt Dreiviertellänge vor Italien, Dreiviertellänge vor Rumänien, heute geht einiges, ich sehe den Briten noch. Da habe ich schon so gedacht, der will mich veräppeln. So, das hat auf jeden Fall richtig Bock gemacht.
Innerhalb von 2 Wochen hat der Deutschlandachter gegenüber dem großen Favoriten aus Großbritannien fast 4 Sekunden gut gemacht. Das wird die Konkurrenz schon sehr genau registrieren, so Achter-Routinier Torben Johannesen.
Ich glaube, wir haben erstmal gezeigt, dass wir wieder da sind. Das ist wichtig, dass der Deutschlandachter wieder auf dem richtigen Weg ist, auch international in die Medaillenränge zu fahren, und da gibt es erstmal Zuversicht.
Doch ganz so leicht lassen sich die 2 zuletzt enttäuschenden Jahre des Deutschlandachters eben auch nicht wegwischen. Torben Johannesen hofft, dass der Glaube an das eigene Können nun wächst.
Ja, wir müssen ganz klar mitnehmen, dass wir gut schnell fahren können. Das ist wichtig auch für den Kopf, dass wir wissen, okay, wir sind international konkurrenzfähig, aber wir müssen uns auch erstmal stabilisieren. Immer wieder uns darauf berufen, was wir jetzt hier gemacht haben, und vor allem ja, immer wieder abrufen. Das ist jetzt wichtig. Solche Rennen müssen wir stabil abrufen können.
Die EM in Szeged hat gezeigt, dass dem Deutschlandachter bei den Olympischen Spielen alles zuzutrauen ist, aber in alle Richtungen. Wenn der Rudergott, Trainerin Tschege, heute schon Bronze versprechen würde, was wäre Ihre Antwort?
Ich würde nicht Nein sagen.
In 3 Tagen wird ihre Tochter 1 Jahr alt. Heute war Hindernisläuferin Gesa Felicitas Krause zum ersten Mal wieder über ihre Strecke die 3000 Meter Hindernis am Start. Und das mit Erfolg, Lukas Thiele.
2-mal war Gesa Felicitas Krause schon Europameisterin über die 3000 Meter Hindernis. Jetzt ist der Traum einer weiteren Olympiateilnahme ganz nah. Bei ihrem ersten Rennen nach Babypause über die 3000 Meter schaffte Krause direkt die Norm. In 9 Minuten 16:24 lief sie beim Diamond League Meeting im chinesischen Zhou auf Rang 3. Nach dem Rennen sagte sie, ihr sei ein Stein vom Herzen gefallen. Auf dem Weg nach Paris hoffe sie auf eine Medaille bei der EM in Rom Anfang Juni. Aus deutscher Sicht verlief das Diamond League Meeting ansonsten enttäuschend. Im Stabhochsprung schaffte der EM-Zweite Bokan Dalita Bere als Neunter nur 5,42 Meter. Es gewann Olympiasieger Armand Duplantis mit 6 Metern. Nur eine Woche, nachdem er den Weltrekord auf 6,24 Meter gesteigert hatte, scheiterte er an einem weiteren Zentimeter mehr knapp.
Der Traum von Olympia wird uns in den nächsten Wochen immer weiter beschäftigen. Paris ist in vielen Sportarten, wir haben es ja heute auch schon gehört, im ganz großen Fokus. Und da wollen wir jetzt über eine Sportlerin sprechen, die weltweit kaum bekannt ist, in ihrem Heimatland aber nach einem wirklich schweren Weg eine Menge Anerkennung erworben hat. Es geht um eine Boxerin aus Burundi. Und warum ihr Weg so besonders ist, das weiß Caroline Imlau.
Schon wenn sie sich die Boxhandschuhe anzieht, wirkt Ornella Haviarimana sehr entschlossen. Dabei sind die Bedingungen für sie, in ihrem Sport groß rauszukommen, alles andere als optimal. In Burundi passt Boxen nicht zum Rollenbild für Frauen. Ihre Eltern waren strikt dagegen, dass sie den Sport betreibt. Sie hatten Angst, dass sie keinen Ehemann findet, wenn sie weiter boxt.
Meine Eltern haben mich ausgeschlossen, mich sogar zu Hause rausgeworfen. Und das nur, weil ich boxen wollte. Sie meinten, ich soll im Haus bleiben, kochen, zur Schule gehen und mich dann verheiraten.
Von ihrem Traum hat sie sich dennoch nicht abbringen lassen, ging von zu Hause weg. Dabei sind die Trainingsbedingungen in ihrer ostafrikanischen Heimat auch eher bescheiden. Burundi ist das ärmste Land der Welt. Und dennoch hat sie es geschafft, als erste Boxerin für Burundi bei den Olympischen Spielen anzutreten. Das hat auch noch kein Landsmann geschafft. Das war vor 4 Jahren in Tokio. Sie wurde 9. Das veränderte viel für sie.
Nach Tokio habe ich ein Stipendium bekommen. Unser nationales olympisches Komitee hat mir einige Wettkämpfe finanziert. Aber momentan weiß ich nicht, wie es weitergeht.
Die 29-Jährige will es noch einmal wissen, noch einmal nach Olympia. Sie will nach Paris. Dafür trainiert sie hart. Ornella hat ihr Ziel vor Augen, aber kaum Geld, um zu Qualifizierungswettkämpfen zu fahren. Dabei hat sie sich längst auch den Respekt der Männer-Burundis erkämpft. Meist trainiert sie auf einem kargen Betonfeld am Rande eines öffentlichen Sportplatzes. Nach einer Weile haben sich einige Dutzend Zuschauer am Rande eingefunden.
Wann immer ich kann, komme ich her und schaue ihr zu,
meint der etwas schüchterne Student Ernest Nyongabe im Publikum.
Sie kämpft auf einem hohen Niveau und das auf diesem löchrigen Platz. Es macht einfach Freude, ihr zuzuschauen.
Meist muss sie mit Männern trainieren. Immer noch trauen sich nicht viele Frauen, in Burundi zu boxen. Das will sie ändern.
Ich existiere nicht nur. Ich habe viel für das Boxen getan. Und deshalb rufe ich alle Mädchen auf, schließt euch uns an beim Boxen.
Sie jedenfalls hat der Sport zu einer stolzen Frau gemacht, die für das Land schon viel Ruhm erkämpft hat. Sie hofft, dass ihr bald andere folgen werden. Und natürlich hofft sie, sich noch einmal für die Olympischen Spiele qualifizieren zu können.
Caroline Imlau mit dieser afrikanischen Geschichte. Wir kommen zurück nach Deutschland. 2021 Meister, 22 Meister, 23 fast abgestiegen, jetzt wieder Meister. Die Eisbären Berlin haben sich im Eishockey gestern wieder an die Spitze gehievt. 4:1 in der Finalserie gegen Bremerhaven. Carsten Steinmetz.
10-mal deutscher Meister, die Fans der Eisbären feierten die Mannschaft auf den Rängen der kleinen Eisarena in Bremerhaven. Kapitän Kai Wissmann hielt unten auf dem Eis den Meisterpokal stolz in den Händen.
Ein Wahnsinnsgefühl, man arbeitet die ganze Saison darauf hin und dass wir es heute hier geschafft haben, ist unglaublich.
Bremerhaven verzweifelte einmal mehr am überragenden Berliner Torwart, dem US-Amerikaner Jake Hildebrand. Wir lassen defensiv einfach wenig zu. Ich halte dann das, was ich halten muss. Ich bin nach Berlin gekommen, um Meisterschaften zu holen. Dass wir das aber schon in meinem ersten Jahr hier hinkriegen, das ist wirklich fantastisch. Vor einem Jahr, damals noch nicht mit Jake Hildebrand im Tor, kämpften die Eisbären gegen den Abstieg. Ein Jahr später sind sie zurück auf dem Eishockey-Thron in Deutschland. Eisbären-Geschäftsführer Thomas Botstede muss da selbst den Kopf schütteln.
Wer das vor einem Jahr gesagt hätte, das hätte ja keiner geglaubt. Ich glaube, wir haben einfach die Ruhe bewahrt. Wir haben am Trainer festgehalten, wir haben vielleicht auch ein paar Veränderungen gemacht und dann kommt das dabei raus.
Die Eisbären krempelten die Mannschaft um. Kapitän Kai Wissmann kehrte nach einem Jahr in Amerika zurück ins Team. Die Berliner verpflichteten schnelle Spieler wie Ty Ronning. Sie holten aus Frankfurt Jake Hildebrand und sie gaben Trainer Serge Aubin eine weitere Chance. Die wusste der Kanadier zu nutzen. Wir wollten Berlin wieder stolz machen. Ich habe die Spieler ein Jahr lang angetrieben. Sie haben das mitgemacht und jetzt sind sie Champions.
Und damit kommen wir ganz am Ende der Sendung nochmal zum Fußball zurück. Große Erleichterung heute in Kaiserslautern über einen eminent wichtigen Sieg. Vielleicht ist diese Formulierung sogar noch zu schwach bei Holstein Kiel. Matthias Dröge.
Nach dem erlösenden 3:1 durch Marlon Ritter riss Trainer Friedhelm Funkel die Arme nach oben. Erleichterung pur, als der eingewechselte Ritter 7 Minuten vor dem Ende das 3:1 erzielt hatte. Vorher hatte Funkels abstiegsbedrohtes Team viel Abwehrarbeit im Holstein-Stadion. Der Aufstiegskandidat machte vor allem in der zweiten Halbzeit das Spiel, scheiterte aber meistens an Torhüter Kral. Im ersten Durchgang brachte Hanslik die Gäste per Kopf in Führung. Nach dem Ausgleich durch Bernhardsson traf Kalotsch mit der letzten Aktion der ersten Halbzeit zur FCK-Führung. Lautern schöpft nach dem überraschenden, aber nicht unverdienten Auswärtssieg Hoffnung im Kampf um den Klassenerhalt und trifft am nächsten Spieltag auf Magdeburg.
Lautern jetzt vorübergehend auf Rang 15, nur einen Punkt hinter Braunschweig. Heute 0:4 gegen den Hamburger SV. Burkhard.
Überraschend deutlich, aber verdient unterlag Eintracht Braunschweig dem Hamburger SV mit 0:4, der damit seine kleine Chance auf das Erreichen des Relegationsplatzes in Liga 2 aufrecht erhält. Robert Glatzel nutzte 2 Abwehrfehler der Eintracht vor dem Wechsel mit seinen Saisontreffern 17 und 18 zum Pausenstand von 0:2. Nach dem Wechsel hatte die Eintracht dann ihre stärkste Phase, aber nachdem ein zuvor anerkannter Treffer von Gomez zum vermeintlichen 1:2 nach Videobetrachtung von Schiedsrichter Sieber zurückgenommen wurde, fielen nur noch die Treffer von Jatta und Reis zum höchsten Saisonsieg des HSV, der die Abstiegssorgen der Eintracht deutlich verschärft.
Außerdem gewinnt Paderborn 3:1 gegen Elversberg. Und in Aachen wurde heute ein Rekord aufgestellt. 34.000 Fans bei einem Regionalligaspiel, das gab's noch nie. Das 1:2 der Alemannia gegen Bocholt war aber nur Nebensache, die Euphorie riesig. Denn durch Wuppertals 1:2 gestern ist der frühere Bundesligist Aachen nach 10 Jahren in der Regionalliga zurück im Profifußball. Das Topspiel in der Bundesliga läuft noch. Leverkusen-Stuttgart 1:2 nach 70 Minuten. Den Spielbericht gibt's dann in Sportaktuell später am Abend, wenn Sie mögen, wieder. Hier ist Matthias Friebe. Schönen Abend noch.